Grenzen gehen in den Bergen, halte ich inzwischen für eine ganz schlechte Idee. Und das ist halt sehr schnell mit schlechtem Ausgang auch verbunden.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
Und ich bin Antonia Raut.
Und wir haben heute jemanden zu Gast, und zwar den vielleicht interessantesten Menschen in der ganzen Standard-Redaktion. Reinhard Kleindl ist Leserinnen und Lesern unserer Zeitung als Wissenschaftsredakteur bekannt. Der hat aber davor schon ganz, ganz andere Sachen gemacht, bevor er bei uns gelandet ist und teilweise auch seither noch weiter. Reini ist studierter Physiker, schreibt Krimis und Thriller, war professioneller Slackliner, ist also zum Beispiel auf so einer 2,5 cm dünnen Slackline quer über die Victoria-Fälle balanciert. Er betreibt Apnoe-Tauchen auf Wettbewerbslevel, ist Hobbykletterer auf verdammt hohem Niveau, wie ich als Hobbykletterer auf wesentlich weniger hohem Niveau sage, und ist generell sehr, sehr viel draußen unterwegs. Und Reini, du sollst uns heute erklären, was uns Natur und Berge geben können und was wir uns dort eher nicht holen sollten. Aber erst einmal danke, dass du den weiten Weg aus der Wissenschaftsredaktion ins Podcaststudio auf dich genommen hast.
Ja, sehr gern.
Man muss dazu sagen, das sind, glaube ich, mindestens 3 Schritte. Also man hätte eigentlich auch mit dem Stuhl reinrollen können.
Aber der Reini ist ja sportlich.
Eben. Fangen wir mal ganz von vorne an. Unsere HörerInnenschaft, da gibt es gerade sicher viele, die damit liebäugeln, im schönen Herbst, der dann vor der Tür steht, mehr draußen zu sein, vielleicht mehr in die Berge zu gehen. Wem würdest du denn grundsätzlich empfehlen, mehr Zeit in den Bergen zu verbringen?
Also in den Bergen Zeit zu verbringen ist grundsätzlich eine sehr gute Idee für alle. Also ich würde nicht sagen, dass es da irgendwen gibt, der das nicht machen kann oder nicht machen soll. Also da gibt es für alle was dabei. Ne? Also egal, ob man jetzt sportlichen Reiz sucht oder ob man ganz was Sanftes sucht, da findet man was, ja.
Hattest du so einen Erweckungsmoment, wo du dich so richtig in die Berge verliebt hast?
Ja, für mich war es schon Sport, also im Sinn von Kennenlernen der Grenzen. Und für mich war es tatsächlich Höhenangst, was mich interessiert hat, das kann man so sagen. Also die Berge im Sinn von Schwindelgefühl oder so, das hat mich irgendwie fasziniert immer.
Aber so, dass du das gekannt hast und dich dem stellen wolltest, oder dass du dir gedacht hast, wie hoch muss ich rauf, dass es mich auch mal schwindelt?
Na, also ich habe das ist vielleicht wirklich ein netter Standardzugang. Also mir war das irgendwie auch ein bisschen wurscht. Ich kann mich erinnern, als Teenager bin ich da auf Wanderungen mitgenommen worden und ich wollte heim zu meinem Computer, wo ich Computer spielen kann. Ja, also das hat es wirklich nicht interessiert. Ja. Aber es gibt so lustigerweise Filme, zum Beispiel dieser Cliffhanger-Film, wo diese Absturzszene und so ist, und das war wahnsinnig intensiv. Und ja, das ist, wenn man es so erzählt, klingt es ziemlich verrückt. Ja. Aber das muss ich sagen, das war so fürs Sportklettern zum Beispiel für mich was dann interessant war. Also ist das will ich mit dem stellen, oder ist das eine schlechte Idee? Und dann ist man natürlich in der Beschäftigung drinnen, dass man da ein bisschen dranbleibt. Ja.
Aber wie hat es dich dann doch in die Berge verschlagen? Hast du dann irgendwann dich vor den Wanderungen nicht mehr drücken können und dann hat es doch gefallen, oder kam es dann irgendwie später noch dazu?
Bei mir war es eine Gruppe im Studium. Also das war ein Professor auf der Grazer Uni, der mit einer Gruppe von Leuten klettern gegangen ist. Ja. Mit denen habe ich meine ersten Klettermeter gemacht. Und so bin ich ins Sportklettern eigentlich reingerutscht. Zu einer interessanten Zeit, auch nach dem Studium, war dann nicht viel los bei mir, kann man jetzt mal sagen. So eine Lücke im Lebenslauf, ganz klassisch. Die ist dann mit Sportklettern gefüllt worden, wirklich. Ja. Also ich habe auch nichts Besseres zu tun gehabt, kann man sagen. Und dann relativ bald auch das Slacklinen dazu gekommen. Ja.
Jetzt, du hast schon gesagt, du hast dann eben sehr viel geklettert, hast auch als Kletterlehrer gearbeitet. Wenn du da Leuten Klettern beigebracht hast, jetzt mal abgesehen natürlich von den ganzen technischen Details, was war so die wichtigste Message, die du vermitteln wolltest?
Was mir beim Klettern, also vor allem beim Unterrichten, sind 2 Dinge, die wichtig sind. Das eine ist Sicherheit, ne? Also wie kann ich mich sicher bewegen, wie kann ich den Sport so ausüben, dass da nichts passieren kann. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Kletterkurse geben, heißt, dass man teilweise halt 6-Jährige hat, die da sich gegenseitig beim Seilklettern sichern. Ja, solche Sachen sind da Teil des Portfolios. Also Jugendgruppen zum Beispiel, aber auch Erwachsene, die halt quasi wirklich das Sichern und das Klettern in die Höhe lernen, Vorstiegsklettern. Ja, also das ist lebensgefährlich, wenn man es falsch macht. Dementsprechend ist das ein wichtiger Teil, dass das halt funktioniert. Da gibt es ja Methoden, die man dann halt, in denen man sich halten muss. Und das andere ist dann Beschäftigung mit dem Körper eigentlich hauptsächlich. Ja? Also das, also Boulder, Klettertechnik zum Beispiel in der Kletterhalle und zur Schärfung der Körperwahrnehmung eigentlich ist das, was da sehr interessant ist und was man versucht zu vermitteln. Ja. Weil man kann ja nur ganz ein bisschen was lernen und den Rest muss man dann ja selber erkunden. Aber Selbstwahrnehmung so in die Richtung, ja.
Ich bin ja ganz überrascht, dass du selber erst im Studium angefangen hast zu klettern, weil du hast jetzt schon die Sechsjährigen erwähnt. So in meiner Vorstellung sollte man das so früh wie möglich lernen, um irgendwie auf ein Niveau zu kommen. Ist das ein Irrglaube? Also kann man auch als erwachsener Mensch, so wie ich jetzt im reifen Alter von 29, noch gut klettern lernen?
Ja, unbedingt. Also das Klettern ist auch was, wo man, glaube ich, mit seinem Portfolio an Möglichkeiten Zugänge finden kann. Das Klettern ist insofern, hat mich sehr angezogen. Also neben der Geschichte mit der Höhenangst, die natürlich lustig zu erzählen ist, aber was dahinter steckt auch, ist, es ist ein sehr kreativer Sport, wo es auch um Problemlösen geht. Und ich bin halt aus einem naturwissenschaftlichen Studium rausgekommen, war wahnsinnig verkopft, ja, und habe so ein bisschen meinen Zugang finden müssen und über halt Analyse von Bewegungen und über und so eigentlich auch so in Richtung mehr Körperwahrnehmung mich entwickeln können. Ja. Also ich würde eben sagen, dass das etwas ist, wo man auch, wenn man keinen Hintergrund hat, einen guten Zugang finden kann. Leichter als bei anderen Sportarten, die viel stärker genormt sind und wo es viel mehr Druck gibt, auch bestimmte Bewegungen so zu machen, auch wenn es anatomisch nicht mehr geht mit einem fortgeschrittenen Alter. Ne? Das kennt man ja.
Also den perfekten Tennisaufschlag zu lernen oder so ist vielleicht schwieriger, ja, als ins Klettern noch einzufinden.
Würde ich sagen, ja.
Man wächst ja im Sport auch an den Herausforderungen, die man sich so setzt. Und auch im Training ist ja oft so, dass man sich auch ruhig Sachen, die ein bisschen zu schwierig sind, nehmen soll, zum Beispiel auch beim Klettern. Man soll ja nicht immer das klettern, was man schafft, sonst wird man ja nicht besser, sagt man ja öfters. Aber wenn man jetzt sich am Berg bewegt, wie weit darf und soll man da noch über seine Grenzen gehen?
Man kann das ja im Journalismus machen. Dass man Arbeitsmethode bei gewissen Texten. Na, über die Grenzen gehen, das ist etwas, wo sich mein Zugang jetzt schon verändert hat. Also ich war dann Mitte 20 und habe da beim Slacklinen vor allem, das war als Sportart sehr jung und da hat man ganz viel ausprobiert und ist dann mit irgendwelchen Bändern, die man halt irgendwo im Baumarkt gekauft hat oder im Klettergeschäft in die Berge gegangen und hat das über Schluchten drüber gespannt. Und das war was, was mich zu der Zeit wahnsinnig angesprochen hat auch. Also in einem ungenormten Raum, wo es keine Vorgaben gibt und sich das selbst zu überlegen, auch mit ein bisschen Physik-Hintergrund bei mir, was sind die Kräfte, fühle ich mich nur noch sicher oder nicht mehr. Ja? Und das ist der Teil, den ich jetzt eigentlich sehr viel kritischer sehe. Also das an die Grenzen gehen in den Bergen, halte ich inzwischen für eine ganz schlechte Idee. Also wenn ich an die Grenzen gehen will, dann möchte ich wieder unterscheiden zwischen einer Beschäftigung mit dem Berg oder der Beschäftigung mit mir selber, ja. Also wenn ich mich mit mir selber beschäftige, kann ich an die Grenzen gehen in einem sicheren Maß. Das kann man dann aussuchen, wie sicher das ist oder nicht. Ne? Ich kann in einer Boulderhalle einen Boulder probieren, der mir zu schwer ist. Ne? Und da falle ich auf die Matte und alles ist gut. Ja? Und am Berg findet man sehr schnell auch in sehr unerwarteten Situationen seine Grenzen. Und das ist halt sehr schnell mit schlechtem Ausgang auch verbunden. Ja?
Vielleicht noch ganz kurz zum Slacklinen, weil das ja vielleicht auch manchen von unseren Hörerinnen und Hörern gar nichts oder fast nichts sagt. Ganz vereinfacht gesagt wäre es einfach balancieren über ein sehr dünnes Band. Man kennt das aus Wiener Parks zum Beispiel auch quasi auf dem Einsteigerniveau, wo halt zwischen zwei Bäumen ein Slackline gespannt ist und da balancieren die Leute vor und zurück. Und wenn man es dann sehr, sehr gut kann, ich glaube, du hast den ersten Backflip gestanden auf einer Slackline, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich war einer der Ersten.
Oder einer der Ersten.
Nein, ich war weit nicht der Erste. Ja. Ja.
Aber es geht dann quasi auch nicht zwingend nur um jetzt einfach drüber balancieren, aber meistens bei den ganz großen Projekten geht es dann ja wirklich einfach nur darum, ohne runterzufallen, von einem zum anderen Ende zu kommen zum Beispiel.
Genau.
Du bist 2014 nach Malaysia, konkret nach Borneo geflogen und da auf den Mount Kinabalu auf 4000 Metern und hast dort zwischen zwei Felstürmen eine Slackline gespannt und bist darüber balanciert. Ich meine, du warst damals Profi, du musstest auch einen gewissen Werbewert quasi generieren, musstest Aufsehen erregen. Aber ich nehme an, du hast ja auch für dich persönlich was rausgezogen. Warum tut man das? Was gibt es einem, wenn man das dann schafft?
Also man geht nicht hin, um einen Werbewert zu generieren. Das ist natürlich der Grund, warum man das Geld bekommt, von dem man dann lebt in der Zeit. Aber das war auch interessant, dass das von der Sponsorenseite ganz klar gekommen ist, ihr macht es, was ihr für richtig haltet. Und wenn die Kameras laufen und ihr habt kein gutes Gefühl, dann lasst es bleiben. Ja? Also so, das wird oft falsch wiedergegeben.
Und es wäre ja wahrscheinlich auch mit weniger Aufwand gegangen, was jetzt den Sponsoren genauso taugt hätte zu machen. Hätte man nicht nach Malaysia fliegen müssen.
Ja, ja, genau. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, nach Malaysia zu fliegen mit der Kohle. Ja, das sind irgendwelche Träume, die wahr werden. Jetzt gar nicht so sehr Träume im Sinn von, das ist das, was man am meisten wünsche, sondern das war eine Zeit, wo man mit dem Finger auf eine Landkarte tippt und sagt, da möchte ich hin, da gibt es eine Felsnadel, die habe ich auf einem Foto gesehen, da spanne ich jetzt eine Highline. Und dann sind wir dorthin und haben natürlich nicht gewusst, ob wir die Highline spannen können oder ob das überhaupt funktioniert. Und diese Unsicherheit eigentlich, dieses Unbekannte ist halt sehr interessant. Das ist natürlich in einem gesponserten Verhältnis, also wenn man Sport macht, nicht dieses, nicht ganz das ist, was man den Medien erzählt, was ich damals dem Standard erzählt habe, dass das halt, Teile lässt man dort aus. Aber im Grunde genommen ist das schon diese Unsicherheit, einerseits der Berggefahr, Unsicherheit, aber auch die Unsicherheit dem Sponsor gegenüber, will ich es dem recht machen, ist die Geschichte, die ich dann erzählen kann, eine gute Geschichte, mit der ich mich wohlfühle oder nicht, ne? So in die Richtung. Das ist so also ein Gesamtpaket, wo der Berg dann ein Teil von dem Ganzen ist. Zumindest war es so bei mir, aber ich bin jetzt auch Journalist, vielleicht habe ich da noch ein bisschen die Geschichte mehr mitgedacht. Aber das Erlebnis ist unglaublich gewesen. Das sind zwei Felsnadeln, das ist einer dieser Nebengipfel. Da steht man davor und ist einmal völlig unklar, wie man da raufkommt. Da sind irgendwelche Routen eingebohrt von großen Namen. Daniel Woods hat da eine Tour gemacht, der Yuji Hirayama hat da eine Tour gemacht. Die klettern wir dann rauf, ja, die leichteren. James Pearson, ja, die haben die Routen dort eingebohrt. Ja, und versucht dann halt eine Verbindung herzustellen und versucht dort oben dann eine Begehung zu machen und war sehr grenzwertig für mich von der Anforderung her und ich bin wahnsinnig froh, dass ich es geschafft habe. Ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis, ja, und war natürlich gut zu erzählen, hat dem Sponsor auch gefallen, ja.
Vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, man ist angeseilt. Also es geht jetzt nicht darum, dass man es auf die andere Seite schafft, ohne in den Tod zu stürzen. Es geht ja darum, dass man es rüber schafft, ohne die Balance zu verlieren und neu anfangen zu müssen quasi.
Genau.
Um die Besteigung zu schaffen.
Ja, genau.
Da würde mich jetzt noch interessieren, so in meiner naiven Vorstellung, ist das denn ja gar kein so gefährlicher Sport, weil man ja ins Seil fällt? Ist das ein Irrglaube? Passieren da dann doch irgendwie mehr Unfälle?
Das ist tatsächlich ein nicht so gefährlicher Sport, glücklicherweise. Ich glaube, das war der Grund, warum ich es dann auch gemacht habe. Also, weil das sehr kalkulierbar ist. In der Anfangszeit, wo wir experimentiert haben, vielleicht würde ich das nicht ganz unterschreiben, aber es hat wenig Unfälle gegeben und es gibt nach wie vor wenig Unfälle. Was ich von anderen Sportarten nicht sagen kann, wo die Freunde, die verunglückt sind, brauche ich beide Hände, um die abzuzählen. Ne? Also da geht es um Paragliden, da geht es wirklich um, also das simples Meerseillängenrouten Bergsteigen zum Beispiel ist gefährlich genug. Ne? Also da sind zum Beispiel Leute, davon glücklichen Menschen. Also das Teilrennen ist deshalb so wunderschön, weil es wahnsinnig gefährlich ausschaut, sich wahnsinnig intensiv anfühlt vom Höhenerlebnis und total safe ist, ja, wenn man es gescheit macht. Ja.
Ich hatte tatsächlich auch einen Professor auf der Uni, der ein ziemlich guter und begeisterter Hobbykletterer war, der uns aber erzählt hat, dass er komplett aufgehört hat, weil so viele seiner Freunde tödlich verunglückt sind. Ist das was, das du auch kennst oder nachvollziehen kannst, wenn du jetzt auch sagst, dass du da irgendwie doch schon sehr viele Bekannte auch verloren hast?
Ja, also ich finde inzwischen Sportklettern und Bouldern sinnvoller. Also es gibt natürlich, das kann man für sich selbst herausfinden und das ist zum Glück auch erlaubt. Also das finde ich alles so sinnvoll. Ja, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Wichtig ist, dass man sich auseinandergesetzt hat damit und das ist halt das Problem, man muss Erfahrung sammeln und das Erfahrung sammeln ist gefährlich und dann hat man Erfahrung und dann kann man das gut einschätzen. Ja? Also das ist immer so ein bisschen ein Wettlauf zwischen, es gibt diesen Spruch vom Glückstopf, der am Anfang voll ist und der Erfahrungstopf ist leer und am Schluss ist der Erfahrungstopf voll und der Glückstopf ist leer. Bei mir ist der Glückstopf leer. Ich habe dort jetzt in gewissen Situationen nichts mehr verloren dort oben. Ein kleines Kind habe ich jetzt, also ich will das nicht überdramatisieren. Das, was ich gemacht habe, ist von der Gefährlichkeit her, wie das, was ganz viele hobbymäßig am Wochenende machen, ja. Aber ich finde das gefährlich genug. So ist inzwischen mein Zugang, ja.
Hat es da mal eine Situation gegeben, wo du wirklich dir gedacht hast, so, da ist jetzt gescheit was draufgegangen aus dem Glückstopf?
Ja, es gibt so Erlebnisse mit Steinschlag vor allem. Das finde ich auch beim Sportklettern das Gefährlichste. Also es ist ganz schwer kalkulierbar und man verschätzt sie ganz leicht. Ich war beim Highlinern aber nicht mehr sicher, ob ich mich eingebunden habe. Ich war natürlich eingebunden, ich sage natürlich, aber ich war bei einem Event dabei, wo ein Freund von mir nicht eingebunden war und das nicht gemerkt hat und die Kollegen ihm sagen, mach jetzt einmal keinen Trick, geh einmal fertig und so, versuchen den zu beruhigen. Also deswegen gibt es da auch einen Partnercheck, das macht man beim Klettern auch, also beim Highliner macht man das inzwischen auch, das war damals noch nicht so. Ich habe aber recht gut reagiert, ich bin halt fertig gegangen und habe nachgeschaut. Ne? So, also ist auch ein interessantes Erlebnis, aber das muss man jetzt auch kein zweites Mal machen. Das ist aber ein bisschen das Problem bei dem Ganzen, finde ich. Interessant wird es auch durch die Gefahr, ja, am Berg. Das heißt, eben dieses, wenn das Geländer fehlt, ja, und dann ist die Aussicht schöner, ne? Also so in die Richtung geht das, ja. Und das ist auch ein Wert vom Bergsport, finde ich, weil man einen vernünftigen Zugang zu Risikoabschätzung und so geht und zur Eigenverantwortung, ja. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, im Alltag bei uns vielfach fehlt, ja. Also man kann sich sehr stark darauf verlassen, dass alles abgesichert ist, was dann teilweise nicht stimmt, ja, und Unfälle hervorruft. Das ist etwas, was mir persönlich wahnsinnig auf die Nerven geht, da muss man sagen, ja. Aber ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass Bergsport der Zugang ist, um das zu lernen, ja. Also habe da jetzt auch keine gute Antwort mehr drauf. Aber dass der Berg riskant ist, ist ein Teil, warum er so interessant ist, finde ich, ja.
Wenn man so, ja, Grenzerfahrungen macht, ich verstehe, dass du sagst, es hilft es nicht dabei, Risiken abzuschätzen im Alltag, aber können einem solche Sachen nicht zumindest helfen, diese kleinen Problemchen des Alltags ein bisschen entspannter zu nehmen teilweise?
Ja, ich glaube schon. Also es ist ein wunderbarer Ausgleich, weil es eben anders ist, ja. Das Interessante finde ich, also wo die Probleme auch auftauchen, ist eben, wenn der Glückstopf langsam leer wird. Und die Frage ist, ob man dann weitermachen muss, weil man es braucht, oder ob man dann irgendwie eine gewisse Übersicht im Kopf hat oder eine Frische im Kopf hat. Also dieses Aufhören können, umkehren können, ja, im richtigen Moment. Das ist fast das Interessanteste an dem Ganzen, ja. Also bin ich mir sicher, dass ich weitergehe, solche Sachen. Und das ist schon etwas, natürlich eine Lebensschule ist, das hört man auch oft von Bergsportlern, wie viel ihm das bringt fürs Leben, aber das weiß ich inzwischen nicht mehr, ob ich das so glaube, ob nicht andere gute Beschäftigungen auch eine gute Lebensschule sind.
Dieses Konzept vom Glückstopf ist ja auch ein bisschen irreführend fast, oder? Weil es kann ja theoretisch sein, es ist ja beim ersten Mal auch schon ein Risiko dabei. Natürlich, also jeden Mal die 0,2% vielleicht, dass da was Gröberes passiert, aber der ist ja beim ersten Mal auch schon.
Ja, also ich bin ja studierter Physiker, das ist totaler Unsinn. Das Konzept, ja. Also, aber interessanterweise ist da irgendwas, man ist am Anfang so verängstigt, ja, dass man dann in den meisten Fällen doch sich irgendwie rausrettet aus den blöden Situationen oder eben nicht weitergeht. Und wenn man sich anfängt, sicher zu fühlen, dann kommt einmal das erste Risiko. Und interessanterweise ist es besonders gefährlich, wenn man die Angst schon spürt und drüber geht, dann spürt man sich nicht mehr gescheit, ja, so in die Richtung. Aber also ich nehme an, dass dieses Gesetz, das eigentlich nicht existieren sollte, darauf irgendwie zurückzuführen ist. Aber eben, man übersteht am Anfang richtig eigenartige, blöde Situationen. Es geht vielen so und das kennen viele, deswegen gibt es diesen Spruch, ja.
Es passiert leider trotzdem wahnsinnig viel, muss man sagen. Also ich habe lang genug in Tiroler Lokalredaktionen gearbeitet, um die Sommer voller Bergunfälle zu kennen. Und es sind auch 2024 in Österreichs Bergen 309 Menschen gestorben. Wo siehst du denn die Probleme? Wo überschätzen sich die Menschen?
Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man so kleine Schritte setzt, ja. Also Kletterführer oder Internet oder so, da kann man gewisse Informationen ziehen. Aber wenn man da quasi von dem, was man eigentlich vorhat, die Schwierigkeiten um die Hälfte runter nimmt, dann ist man ganz gut dabei, glaube ich. Ja. Also es passiert immer was Unerwartetes und man braucht einen Backup-Plan. Man muss schauen, dass man umkehrt im richtigen Moment auch. Also ich glaube, dass das etwas ist, was man als allererstes lernen muss bei ganz einfachen Touren und bei ganz einfachen Situationen. Ja.
Ich glaube, kein Satz für die Österreichs Bergrettung mehr Arbeit ersparen als: Die Drachenwand ist kein tauglicher erster Klettersteig.
Ja, also
gefühlt jede Woche.
Darf ich sagen, dass ich Klettersteige nicht mag?
Selbstverständlich.
Ich mag sie nicht. Also Klettersteige kann man sich schier wehtun. Ja? Also man ist angehängt, aber dieser Bandfalldämpfer ist da, um einen tödlichen Absturz zu verhindern und nicht um einen Sturz zu fangen. Beim Sportklettern ist Stürzen Teil des Konzepts. Das lernt man, das übt man. Klettersteigstürzen übt man nicht. Da bricht man sich Knochen, wenn man stürzt, ja. Ich mag auch keine großen Stahlbügel im Berg drinnen. Das ist nicht notwendig. Nicht notwendig sage ich deshalb, weil einfache Mehrseillängenrouten zu klettern mit einer Grundausbildung ist für sehr viele Leute sehr, sehr machbar. Wenn man sich die Zeit nimmt, dann braucht man keinen Klettersteig gehen. Also ist ein bisschen ein Relikt. Ich glaube nicht, dass man heute noch das durchbringen würde, dass man so große Stifte und Stahlbügel in den Berg reinbohrt. Das hat man mal gemacht. Das ist etabliert, das macht man jetzt inzwischen, aber ich glaube, dass man das, also so sehe ich das ein bisschen, also Klettersteige unterschätzt man, glaube ich, sehr leicht, um es einmal diplomatischer zu sagen.
Jetzt abgesehen vom Klettersteige gehen, gibt es was, das du in den Bergen nie machen würdest, wo du einfach sagst, absolutes No-Go?
Ja, also ich habe mir ein paar Sachen verboten, ja. Also meine Freunde vom Slacklinen haben zu einem großen Teil angefangen, entweder zu Bargliden oder zu Basejumpen, ja. Und Basejumpen hat mich wahnsinnig gereizt. Aber habe ich mir verboten, ja.
Und Paragliden auch?
Paragliden auch, ja. Also ist extrem gefährlich. Also zumindest jetzt da meinem Freundeskreis zu beurteilen an der Menge der Unfälle und beinahe Unfälle. Wir kennen Leute, die das auf gutem Niveau machen, aber auch die erzählen mir, dass halt das Problem darin besteht, dass man Erfahrung sammeln muss und in der Zeit auch sehr gefährdet ist. Ich habe vor allem gewusst, wenn ich Ausbildung mache, habe ich nicht die Zeit, das regelmäßig zu tun, weil mich so viel Verschiedenes interessiert. Ja. Das ist beim Highlinern anders. Ich werde nicht verlernen, wie man eine sichere Highline aufbaut. Aber dieses Spiel mit dem Wind und so, also habe ich dann bleiben lassen. Ich war schon angemeldet für den Kurs, habe ihn schon bezahlt gehabt. Ich habe den Schwanz eingezogen. Ja.
Vielleicht sitzt du deshalb noch da. Danke an Vergangenheitsreini.
Ich finde gerade das, wenn man schon in Wahrheit vorinvestiert ist, das verdient dann nochmal mehr Respekt, finde ich, wenn man dann auch sagt, nein, ich weiß eigentlich besser und muss mir das jetzt nicht beweisen, nur weil ich schon zahlt habe.
Also ich kann mir ganz vorstellen, dass das ganz viele auch gibt, die jetzt auch sagen, der dramatisiert und steigert sich da rein. Dazu stehe ich, ja. Also wie gesagt, ich habe ein kleines Kind und ich brauche nicht mehr irgendwie so Stärke demonstrieren. Gell? Es interessiert mich nicht mehr.
Es steht ja jedem frei, wenn er es vor sich und gegebenenfalls halt auch vor seiner Familie verantworten zu kann. Jede Art riskantes Hobby zu betreiben. Ich meine, es gibt auch Leute, die mit 180 km/h Motorrad fahren jedes Wochenende. Und da gibt es auch viele, die das dann halt irgendwann nicht mehr tun können, weil es halt auch saugefährlich ist einfach.
Das ist ja eine ziemlich schlechte Idee.
Aber ja, aber ich meine, es gibt halt wirklich so eben Wingsuiten, Extremfall noch, weil wirklich einfach das Risiko sehr, sehr, sehr real wird, wenn man sich ein bisschen umhört, wie viele Leute da umkommen sind von den Leuten, die es machen erst.
Dann hätte ich jetzt noch eine Frage. Gehen wir nochmal kurz runter vom Bike und ins Wasser. Martin hat es angesprochen, du bist auch ins Apnoe-Tauchen reingekippt. Was ist die Faszination daran und was macht man dabei eigentlich ganz konkret?
Ja, Apnoe-Tauchen, da gibt es so einen schönen Spruch, dass die Flaschentaucher tauchen ins Meer und die Apnoe-Taucher tauchen in sich selbst hinein, so in die Richtung. Also das ist so etwas, das hat mich angesprochen, weil es so als Selbsterfahrung sehr interessant ist. Und ich meine, böse Zungen könnten behaupten, im Sauerstoffmangel fängt man an zu fantasieren und Glückszustände stellen sich ein. Das kann tatsächlich sein, dass das auch so ein bisschen Adrenalin-Ding ist. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat mich da sehr fasziniert, diese ganzen Mechanismen, die der Sport hat, um das sicher zu machen, weil das ist auch saugefährlich. Ja. So wie Wettkämpfe ablaufen zum Beispiel, man muss seinen Tiefenwert vorher bekannt geben und weiß die Tiefen der anderen nicht. Ja. Die werden erst am Tag des Wettkampfs, weiß man, wer gewinnen wird, wenn er seine Tiefe schafft. So. Also solche Sachen sind total interessant, wo man einfach eben alles dort tut, um diesen gefährlichen Sport sicher zu machen. Und deswegen habe ich das auch mit meiner Erfahrung, die ich so weit gehabt habe, so defensiv wie möglich angegangen. Bei den Wettkämpfen sehr defensiv, niedrige Werte angegeben und das halt ausprobiert. Und mich hat es gereizt, weil ich scheinbar ein relativ großes Lungenvolumen habe und gemerkt habe, ich kann relativ hoch einsteigen, wenn ich das mache. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr weiter verfolgt. Also es ist als Sport, gibt es nicht viel her, weil es hat kein Herz-Kreislauf-Ausdauer, kein Muskelaufbau, nichts dabei, was einem so im Alltag irgendwie praktisch was zurückgibt. Und wenn man natürlich viel um die Ohren hat, will man, dass der Sport auch sonst einen gewissen Mehrwert bringt.
Ich meine,
Apnoe-Tauchen ist da total nutzlos.
Wenn es in der U6 mal wieder streng riecht, schafft man es vielleicht in paar Stationen durch.
Hast du nie Titanic gesehen?
Ja, Titanic, genau.
Total alltagstauglich, das Apnoe-Tauchen.
Ja.
Kommen wir aber nochmal zurück auf den Bike nach diesem Exkurs ins Wasser. Was würdest du denn abschließend noch Leuten mitgeben, die sich sagen, ich will jetzt mehr in die Berge gehen?
Tut's das, ist eine gute Idee. Also eben defensiv angehen, sich gut informieren und es gibt viele schöne Dinge, die man tun kann und die gefährlichen muss man ja nicht machen.
Zur Abschlussfrage. Ist nicht oft auch ein bisschen eine Gefahr, dass die Berge halt auch oft verdammt schön sind und dass man gerade dann übermütig wird vielleicht, wenn man eben so begeistert von der Umgebung ist und dann vielleicht halt ein bisschen weniger schaut, wo man hinsteigt oder eben im Klettern ist das, glaube ich, weniger ein Problem, weil da ist man ja wirklich sehr auf die Route fokussiert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schwierigere Wandertouren, die ja auch, es sterben ja auch beim Wandern enorm viele Menschen jedes Jahr, ist da nicht auch teilweise wirklich fast die Schönheit der Natur auch ein Teil der Gefahr?
Ja, ich glaube schon. Also es gibt verschiedene Gründe, die einen daran hindern, umzukehren, wenn man es tun sollte und natürlich ist das auch ein Faktor, ja.
Nie ein Grund, nicht umzukehren, soll zum Beispiel sein, weil die Besser-Leben-Folge noch nicht fertig gehört ist. Die kann man nämlich bei jeder Tätigkeit anhören.
Auch am Rückweg.
Genau. Reini, vielen, vielen Dank, dass du uns heute Einblicke in deine wirklich beeindruckende Bergerfahrung gegeben hast.
Sehr gerne, ja.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch diese Folge von Besser-Leben gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder auch Kommentare.
Gerne auch vom Paragleitschirm.
abgesetzt, genau.
Gerne sonstige Themenvorschläge auch an besserleben@derstandard.at und alle anderen Arten von Liebesbriefen.
Genau, auch an Christoph Neuwirth, der hat nämlich diese Folge produziert. Ciao, Baba.
Bis nächste Woche.
Tschüss.